Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Bevor der Bauer oder die Gärtnerin die Saat ausbringt, einen Strauch pflanzt oder Salat setzt, muss erst einmal der Boden bereitet werden. Denn nur wenn die Grundlage stimmt, kann auf ihr auch wachsen und gedeihen, was später auf dem Teller munden soll. Doch zu einem gesunden, fruchtbaren Boden gehören nicht nur Sand, Ton, Lehm oder Mineralien, sondern auch viele Mikroben, Pilze, Würmer und Pflanzen, die den belebten Teil des Bodens ausmachen und seine Qualität beeinflussen. Dass die fruchtbaren Böden zurückgehen, ist nicht neu, denn zu viele Flächen werden versiegelt und die Landwirtschaft wird vielerorts zu intensiv betrieben und schadet der Bodenstruktur und den im Boden lebenden Organismen. Das Bundesamt für Naturschutz, kurz BFN, hat eine umfassende Studie zur biologischen Vielfalt in landwirtschaftlich genutzten Böden veröffentlicht. Und ich bin jetzt verbunden mit Professor Beate Jessel. Sie ist Präsidentin des BFN. Frau Jessel, lassen Sie uns doch gleich zu Beginn mal in der Tiefe graben. Für welche Prozesse ist denn ein gesundes und artenreiches Bodenleben wichtig?
Ja, Frau Fecke, ich grüße Sie. Wir möchten mit unserem Bodenreport, den Sie gerade angesprochen haben, in der Tat mal stärker den Blick auch auf dieses verborgene Leben unter unseren Füßen richten. Denn da wimmelt es nur von ganz unterschiedlichen Bodenorganismen, die in ihrer Artenzahl und ihrer Anzahl oft noch gar nicht richtig beschrieben und erfasst sind. Sie sind aber notwendig für funktionsfähige Stoffkreisläufe zum Beispiel, damit Nitrat, Phosphat und andere Stoffe im Boden abgebaut, umgewandelt werden können. Sie sind notwendig, um die Böden entsprechend zu belüften und zu stabilisieren und so überhaupt auch erst ein fruchtbares Substrat zu schaffen, auf dem widerstandsfähige, lebensfähige Kultur und auch Wildpflanzen gedeihen können. Und das Bodenleben ist auch wichtig für den gut durchlüftete Böden sind ja wichtige Wasserspeicher auch in unserer Landschaft. Das haben wir ja im letzten Hitzesommer erfahren, wie wichtig es ist, dass Böden genügend Wasser speichern, um das dann auch in Trockenperioden an die Pflanzen abgeben zu können. Und sie haben last but not least eine wichtige Bedeutung auch für den Klimaschutz, weil eben solche Bodenorganismen hier eben auch dafür sorgen, dass die klimaschädlichen Gase Methan und Lachgas eben nicht in die Atmosphäre gelangen. Und Methan und Lachgas sind ja noch sehr viel klimawirksamer, als dass das CO2 ist. Es ist eine lange Aufzählung, die sich noch weiter fortsetzen ließe.
Nehmen Sie uns doch einmal mit in die Tiefe. Die meisten kennen ja eigentlich nur den Regenwurm, der das Substrat bereitet und vielleicht noch Pilze, von denen man ahnt, dass ein großes Geflecht im Boden steckt, wenn sie im Herbst ihre Köpfe rausstecken.
Bei dem Regenwurm fängt es ja schon an, Frau Fecke. Ich glaube, es ist den meisten gar nicht bewusst, dass wir alleine in Deutschland über 40 Arten an Regenwürmern haben. Also das, was sich da vor einem kringelt, das können ganz unterschiedliche Arten sein. Es gibt den Maulwurf, klar, das sind aber die Tiere, die man sieht, die auch am meisten mit der Biomasse vielleicht mal vordergründig ins Gewicht fallen. Aber das setzt sich vielfältig fort über verschiedene Tausendfüßler, Käferlarven, Asseln, über Fadenwürmer, Bärtierchen heißen die, Milben und Springschwänze, bis hin zu den Einzellern, Amöben und Flagellaten lassen sich da anführen oder im pflanzlichen Bereich Pilze, Kieselalgen und Blaualgen. Auf jeden Fall sind es fast, man muss sagen, es sind unzählige Organismen in unseren Böden und vor allem Organismen, die in ihrer Artenzahl und ihrer Vielfalt bislang noch gar nicht so richtig erfasst sind. Schätzungen gehen dahin, dass weltweit gesehen lediglich etwa 1% der im Boden lebenden Mikroorganismen überhaupt auch erst erfasst und beschrieben sind. Das sind aber lediglich Schätzungen, denn über das, was noch viel zu wenig bekannt ist, da sind auch verlässliche Schätzungen kaum möglich.
Das macht es natürlich sehr schwierig, wenn noch gar nicht bekannt ist, was und wer alles im Boden lebt, dann darüber zu sprechen, wo bestimmte Arten und Gattungen zurückgehen. Dennoch haben Sie da ja gewisse Erkenntnisse gewonnen.
Richtig, diese Erkenntnisse, die haben wir für die Arten, die man in roten Listen erfassen kann. Und da muss man sagen, der Trend, den wir oberhalb der Erde in vielen Artengruppen beobachten, der setzt sich leider auch unter unseren Füßen, unter der Erde weiter fort. Von diesen über 40 angesprochenen Regenwurmarten sind etwa 37% gefährdet, stehen auf der roten Liste. Es ist unter den Asseln, unter den Doppelfüßlern oder unter den Großpilzen, da ist es nicht ganz so schlimm, aber auch dort etwa jede vierte bis fünfte Art ist gefährdet und steht auf der roten Liste. Und nochmal, gerade im Bereich der Bodenorganismen ist ja das Risiko, dass Arten verschwinden, die wir noch gar nicht kennen, also dass sie verschwinden, bevor sie überhaupt entdeckt und beschrieben werden, besonders groß.
Wenn jetzt bestimmte Arten zurückgehen, also Sie haben mehrere Asseln genannt, wenn aber dafür eine Asselart überlebt, dann kann die doch den Job der anderen übernehmen. Also gibt es da irgendwelche schon bekannten negativen Auswirkungen beim Rückgang der Arten im Boden?
Nun, ich beschreibe das Leben immer als ein Geflecht, als eine Matrix, wo alles mit allem zusammenhängt. Und wenn einzelne Teile herausfallen, dann wissen wir oft gar nicht so richtig, was sind denn die Folgen auf das Gesamtgefüge. Was wir wissen ist, wenn das Bodenleben zurückgeht, dann hat das ganz maßgebliche Auswirkungen auch auf die Bodenfruchtbarkeit. Ein artenreicher, im Bodenleben vielfältiger Boden und ein fruchtbarer Boden, das hängt eng miteinander zusammen. Es hat Auswirkungen aber auch auf die Wasserspeicherfähigkeit und auf den Klimaschutz, denn diese Methan- und Stickoxide abbauenden Bodenbakterien, die verhindern ja in gut durchlüfteten Böden, dass die klimaschädlichen Gase Methan und Lachgas, die ich schon erwähnt habe, dass die überhaupt an die Atmosphäre gelangen. Also es hat Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit, es hat Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, auf den Klimaschutz. Und deswegen sagen wir, der Bodenschutz ist ein Bereich, ja, da treffen Naturschutz, aber auch die Interessen der Landwirtschaft. Der Landwirt hat natürlich Interesse, dass seine Böden fruchtbar bleiben, aber auch die Aspekte des Klimaschutzes zusammen. Und da gibt es ganz vielfältige Beziehungen und Synergien.
Was führt denn zum Artenrückgang in landwirtschaftlich genutzten Böden? Die mechanische Beanspruchung oder auch dieser Stoffeintrag?
Es sind verschiedene Faktoren, die hier wirken. Zusammengefasst muss man sagen, wir haben zu lange den Blick nur gelegt auf die steigenden Erträge, die wir ja lange Zeit durch Düngung und Züchtung erzielt haben. Das hat zu sehr den Blick davon genommen, dass sich zusammen mit diesen Steigerungen eigentlich auch ein schleichender Verlust der Bodenbiodiversität, der biologischen Vielfalt in den Böden vollzogen hat, der sich langfristig auch auf die Bodenfruchtbarkeit auswirken wird. In den letzten Jahren stagnieren ja diese Ertragszuwächse, aber es könnten sich bald schon die Folgen dieser eingebüßten Bodenfruchtbarkeit zeigen. Weitere Ursachen sind zu enge Fruchtfolgen oder gar Monokulturen, die ja nur mit einem hohen Einsatz von Düngemitteln, von Pflanzenschutzmitteln und einer intensiven Bodenbearbeitung funktionieren. Das hat natürlich weitreichende Folgen für das gesamte Ökosystem in der Agrarlandschaft, inklusive der Bodenvielfalt, der Vielfalt der Bodenlebewesen. Ja, und auch Pflanzenschutzmittel spielen eine nicht unwesentliche Rolle. In landwirtschaftlich genutzten Böden kommen ja die verschiedenen eingesetzten Pflanzenschutzmittel, die Pestizide zusammen. Sie reichern sich teilweise an und es entstehen dort auch vielfach Kombinationswirkungen verschiedener Mittel, die zusätzlich zu Effekten auf die Bodenorganismen führen. Das sind übrigens Effekte, bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln werden ja mögliche Auswirkungen geprüft, auch auf die biologische Vielfalt. Aber über diese Kombinationswirkungen, da wissen wir noch viel zu wenig und sie werden eben auch in den Zulassungen noch zu wenig berücksichtigt.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort, was kann getan werden, um den Boden besser zu schützen?
Nun, dass wir den Erhalt und die Förderung des Bodenlebens stärker in den Blick nehmen, dass wir verschiedene Maßnahmen darauf abstellen. Dazu gehören Grünlandschutz, es gehören bodenschonende Bearbeitung und vieles andere mehr, was an Maßnahmen denkbar ist. Vor allem aber auch, dass wir bei der Ausgestaltung und Inanspruchnahme der Agrarförderung die Belange des Bodens stärker beachten.
Wie es um die biologische Vielfalt unter unseren Füßen steht, darüber habe ich mit der Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz gesprochen, Professor Beate Jessel. Danke dafür.
Frau Fecke, ich danke Ihnen und tschüss.
Tschüss.